Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit diesem Wochenspruch aus Johannes 12, Vers 24 begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem Gottesdienst, der heute geleitet wird von Norbert Sinowzig. Die Älteren unter Ihnen werden ihn vielleicht noch von früher her kennen. Und unser Gottesdienst Sonntag heißt heute Letare aus Jesaja, freut euch Jerusalem. Und wir wollen weitermachen mit dem Lied 390, die Verse 1 bis 3.
Wir sind zusammen nicht in unserem Namen, sondern auf Einladung unseres Gottes, von dem wir glauben, dass nach seinem Willen kein Krieg sein soll. Von dem wir glauben, dass er uns begleitet durchs Leben wie ein Vater und im Leben tröstet wie eine Mutter. Und im Namen unseres Bruders Jesus Christus, aus dessen Leben wir für unser Leben immer wieder lernen können und der die Friedensstifter und Stifterinnen selig pries. Und im Namen des Heiligen Geistes, um dessen Richtschnur, um dessen Orientierung und Navigation wir tagtäglich bitten. Unsere Hilfe steht im Namen dieses Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich, und nicht aufgibt das Werk seiner Hände. Im Wechsel mit Ihnen möchte ich Verse des 84. Psalms beten, die Sie unter der Nummer 735 Abschnitt 2 finden. Ich bitte Sie, mir mit den eingerückten Zeilen zu antworten. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, und von Herzen dir nachwandeln.
Wenn sie durch Dürretal ziehen, wird es ihnen in Fälle und Frühregen wird es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion.
Herr von Zebaun, höre mein Gebet, vernimm es von Jakob.
Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch das Antlitz deines Gesalbten.
Denn ein Tag in deinem Morgen ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten.
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird gutes Land lassen in Ordnung.
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Kommt, lasst uns anbeten. Wir besinnen uns unserer Gottesferne. Gott des Friedens, Gott der Liebe, in den letzten Wochen wurden alle unsere sicheren Überzeugungen, alle unsere Hoffnungen und Gewissheiten erschüttert, teilweise über den Haufen geworfen. Guter Gott, und so sind wir verunsichert. Unsere Seele hungert nach Frieden. Unsere Seele hat Angst, dass dieser Krieg eskaliert. Wir haben schwer zu kauen an diesem harten Brot des Unfriedens und wir sind hilflos in unserer Gewissheit, dass doch eigentlich kein Krieg in deinem Namen sein soll. Guter Gott, wir brauchen nun deine Unterstützung, mehr denn je, dass wir nicht verbal eskalieren, dass wir nicht beginnen, Menschen zu verachten, nur weil sie Russisch sprechen oder aus Russland kommen. Guter Gott, halte uns bei Sinnen, wenn wir manchmal zu Unsinnigkeit neigen. Gott, erbarme dich. Gott weiß um unsere Unsicherheit und um unseren Lebenshunger, unseren Friedensdurst. Und so macht er uns trotz aller Realität, verunsichernder Realität Mut und lässt uns durch Jesus Christus zusagen im Johannesevangelium: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird nicht hungern, und wer mir nachfolgt, der wird keinen Durst leiden. Amen. Ich bete mit einem Adventsvers um die Gegenwart Gottes in unserer gemeinsamen Stunde. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Wir hören nun die Lesung für den heutigen Sonntag.
Ich lese aus Johannes 12, Verse 20 bis 24. Die Zeit ist gekommen. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel in den Versen 55 bis 65. Dort können wir lesen, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Liebe Gemeinde, eine Frage: Leben, wie schmeckt das eigentlich? Unser Leben hat Geschmack. Und dafür kennen wir in unserer Alltagssprache viele Ausdrücke und viele Anspielungen. Wir sagen zum Beispiel, wenn uns etwas überhaupt nicht gefällt: Das schmeckt mir so gar nicht. Wir sprechen vom süßen Leben, wenn es sich jemand besonders gut gehen lässt. Wir seufzen: Das ist bitter, wenn jemandem Böses zustößt. Oder darauf kaue ich noch herum, wenn wir eine Schwierigkeit erst langsam verarbeiten können. Offenbar liegt es uns nahe, unser Leben durch Vergleiche mit Essen und mit Schmecken zu beschreiben, zu verstehen, unser Leben so auszudrücken, plastisch zu machen. Leben, wie schmeckt das eigentlich? Wie schmeckt mein Leben? Und vielleicht versuchen Sie das mal gerade so einen Moment lang auf der Zunge zu spüren. Ist mein Leben, so wie ich es lebe, gut genießbar? Oder habe ich ein hartes Brot zu kauen? Was schmeichelt meinem Lebensgaumen? Was ist bitter für mich? Gibt es wenigstens auch paar süße Seiten in meinem Leben? Oder wird mir mein Leben ganz schön sauer? Oder leide ich darunter, dass mein Leben fade ist, nach nichts schmeckt? Und wie hat sich das im Laufe der Jahre des Lebens verändert? Gab es besonders bittere oder besonders süße Zeiten? Und wie ist es heute und gegenwärtig? Und vielleicht ist das für Sie jetzt auch ein wenig schwierig, mir weiter zuzuhören, wenn Sie so über Ihr Leben nachdenken. Und doch mache ich weiter mit der Frage, die mir sehr wichtig scheint: Wie schmeckt Gott? Das ist die Kernfrage, zu der mich der Text, den ich eben gelesen habe, aus dem Johannesevangelium angeregt hat. Mein Fleisch ist die wahre Nahrung. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Gott gibt sich uns als Nahrung. Und wie schmeckt Gott? Mir fällt da ein Buch ein von Tilman Moser aus dem Jahre 1976 mit dem Titel Gottesvergiftung. Dieser Tillmann Moser war mit einem Gott erzogen worden, der als schwarzer Pädagoge missbraucht wurde, der ihn ständig beobachtete, strafte, demütigte. Diesem Tillmann Moser schmeckte Gott nur noch wie Gift. Welchen Geschmack hat Gott für uns? Schmeckt er milde, weil er uns behütet und segnet? Schmeckt er scharf, weil er moralische Forderungen an uns stellt? Oder schmeckt er fade, weil er uns so weit weg scheint und wir gar kein richtiges Verhältnis zu ihm gewinnen? Johannes lässt seine Jünger sagen, das ist eine harte Rede. Und worauf sie das genau beziehen, wird gar nicht so klar. Aber vielleicht ja darauf, dass Jesus so konkrete Ausdrücke gebraucht, um die Beziehung Gott-Mensch auszudrücken. Im griechischen Urtext steht dort im Grunde genommen genau fressen oder zermalmen. Wer mein Fleisch frisst, beziehungsweise mit den Zähnen zermalmt, also richtig drauf rumkaut. Solche Redeweise durch die ersten Christen und Christinnen hat in den ersten Jahrhunderten dazu geführt, dass man die Christinnen und Christen teilweise sehr misstrauisch betrachtete, wegen des Verdachts von Menschenopfern und des Genusses von Menschenfleisch. Und dieser Verdacht wurde dann auch noch dadurch begünstigt, dass in der frühen Christenheit nur die Getauften beim Abendmahl zugegen sein durften. So entstand ein gewisser Geheimnischarakter, der solche Verdächtigungen dann noch erhärtete. Und Johannes beeilt sich dann, Jesus klarstellen zu lassen, der Geist ist es, der Leben schafft, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Ich finde, man kann von unserem heutigen Sprachgebrauch ganz gut nachempfinden, wie Jesus das empfunden hat, gemeint hat, mit dem Fressen oder mit dem Zermalmen. Denn wir benutzen ja heute auch gerade dann diese konkrete, drastische Ausdrucksweise, wenn wir etwas im bildlich übertragenen Sinne meinen. Wir würden doch nie sagen, ich habe dich zum Essen oder zum Verspeisen gern. Sondern wie sagen wir zur Partnerin, zum Partner oder zur Enkelin, zum Enkel, ich habe dich zum Fressen gern. Und das drückt aus besondere Sympathie, besondere Verbundenheit, gar Liebe. Oder jemand verschlingt andere Menschen. Das heißt, jemand nimmt andere Menschen vollends in Beschlag. Oder negativ ironisch, bissig, den oder die habe ich aber ganz schön gefressen. Insofern deutet Johannes die Worte Jesu genau richtig. Er spricht davon, dass wir sein Fleisch fressen sollen. Und meint damit den übertragenen Sinn. Seid Gott in der Zuneigung, in der Nachfolge eng verbunden. So eng, dass ihr mit ihm eins werdet. Gott nährt euch so gut, so umfassend, dass dafür nur ein einziges Bild passt. Werdet ein Fleisch mit ihm. Lasst ihn in euer Fleisch und Blut übergehen, wie das so schön heißt. Neudeutsch, integriert ihn in euer Leben. Die Kirche hat dieses Bild in ein Ritual geformt, das Abendmahl. Gott wird uns Nahrung. Das Abendmahl lässt sich verstehen als Gegenbild zu allen Versuchen, uns selbst die Nahrung zum Leben zu beschaffen. Das Abendmahl als Gegenbild zur Sündenfallgeschichte. Die Sündenfallgeschichte mit Adam und Eva, der Schlange und dem berühmten Apfel beschreibt, wie die Menschen auf der Suche sind nach dem, was ihr Leben nährt. Und sie schauen nicht bei Gott, der ihnen geben kann, was sie brauchen. Sie verspüren eine Leere in ihrem Leben, die sie füllen müssen, indem sie sich symbolisch den Apfel, die Frucht selber nehmen. Konkret, sich vollstopfen mit Essen, mit Shoppingtouren, mit YouTube und Netflix, mit Events, mit immer neuen Liebesgeschichten. Eine ständige, verzweifelte Suche nach etwas Genießbarem, was die innere Leere füllt, die innere Unruhe besänftigt, die Angst vor der Leere, vor der Banalität zum Schweigen bringt. Der große Seelenforscher und Seelenlehrer C.G. Jung hat einen aus meiner Sicht sehr bedeutenden Satz gesagt. Manche Menschen werden an der Banalität ihres Lebens krank. Das erklärt so vieles. Zum Beispiel diese unsäglichen Shows, in denen Menschen mit der Banalität ihres Lebens ein paar Minuten zu Fernsehstars werden, um ihr Leben besser ertragen zu können. Oder die Suche nach Events, nach dem Kick in Extremsportarten oder dass immer etwas los sein muss. Lieber das eigene Leben bei einer waghalsigen Aktion gefährden, als die Banalität auszuhalten. Und man verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe gegen all das nichts. Wer es will, soll es machen. Ich will niemandem diese Lustbarkeiten nehmen. Schief wird es in meinen Augen nur dann, wenn es einen Stellenwert bekommt, der ihm nicht gebührt, wenn es überwertig wird. Wenn die ständige Sucht nach Events eine Lücke im Leben füllen soll, die anders offenbar nicht auszuhalten ist. Nicht wenige Menschen leben ständig im Spannungsbogen zwischen Angst und Vertrauen. Angst, ihr Leben könnte leer sein, banal, ohne Sinn, nicht getragen, nicht gehalten, ohne Grund. Diese tiefe Grundangst kann sich in vielen kleinen Alltagsängsten oder Verhaltensweisen zeigen. Der eine wird Workaholic, der andere trinkt. Der dritte leidet unter Unruhezuständen, der vierte hält es zu Hause allein nicht aus. Der fünfte stürzt sich mit brennendem Ehrgeiz in seine Karriere. Der sechste macht andere schlecht, um selber einzigartig dazustehen. Und so weiter und so weiter. Es gibt wohl kaum jemanden, der diese existenzielle Angst nicht irgendwann in seinem Leben auch mal gespürt hat. Und die meisten Menschen wissen auch darum. Die Sündenfallgeschichte beschreibt wunderbar, wie die Menschen sich dann selbst zu retten versuchen. Sie langen selber zu, nehmen sich, was sie begehren, überschreiten Grenzen, um diesen inneren Hunger zu stillen. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis im Paradies wird von Menschen sozusagen zum Fast Food gemacht. Alles, was ich mir selber nehme, um es in mich hineinzustopfen und die Leere zu füllen, macht nicht wirklich satt, bleibt Fast Food. Das erlebt jeder Workaholic, jeder Alkoholabhängige, jeder, der am Wochenende Events sucht. Jede dieser Mahlzeiten sättigt nur kurz. Und danach wird der Hunger nach mehr umso größer. Das ist eine Kette ohne Ende. Und satt macht das alles nicht. Jesus hat uns vorgelebt, wie man stattdessen auf Gott vertrauen kann. Gott ermöglicht uns alles, was wir brauchen. Bloß, es lassen sich davon keine Vorräte anlegen. Vielleicht können ja Erfahrungen mit Gott nach einer gewissen Zeit eine Art Vorrat werden, auf den man zurückgreifen kann. Die Erfahrung, als ich das letzte Mal mit meinen Kräften am Ende war, hat Gottes Geist und Botschaft mir Kraft gegeben, von der ich vorher nichts ahnte, die ich vorher gar nicht in mir spürte. Aber letztlich gibt Gott die Nahrung zum Leben nicht im Voraus, sondern wie das Manna in der Wüste, immer nur, wenn es gebraucht wird für den jeweiligen Augenblick. Mit dem Abendmahl hat Jesus uns eine symbolische Vollwertnahrung gegeben. Gott selbst nährt uns. Er gibt unserem Leben Orientierung, bietet Füllung für empfundene Leere. Gott schätzt uns so, dass wir ihn mit unserem Lebenshunger gerne fressen dürfen. Gott zum Fressen gerne haben. Nun, das bleiben Bilder, mehr oder weniger passend. Vielleicht liegen Ihnen und euch andere Bilder näher. Um das Verhältnis, das persönliche Verhältnis zu Gott zu beschreiben. Vielleicht wie Gottes Geist umhüllt uns wie eine Decke, wie ein schützender Mantel. Wie ihr bleibt in mir und ich in euch. Innen und außen sind vertauschbar. Gott ist in uns, aber wir sind auch in ihm. Entscheidend sind nicht die Bilder, sondern die Wirklichkeit. Dass wir Vertrauen zu Gottes Angebot entwickeln, dass wir in Ruhe, aber wachsam und in Kontakt mit seiner Botschaft herausfinden, was er uns im Hier und Jetzt sagen will, helfen will, womit er uns nähren will und sättigen will. Nicht selber raffen und in uns hineinstopfen müssen, warten können, welche Impulse und Möglichkeiten, gar Notwendigkeiten, er mir mit seinem Wort und seinem Geist heute weckt. Wie er zum Lebendigen, zum Konstruktiven ermuntert und auch das klärt, was ich eigentlich anders wollte. Für mich fasst das wunderbar ein alter Vers, Liedvers von Heinrich Albert aus dem Jahr 1617 schön zusammen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Denken und Fühlen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lied 218, den ersten Vers.
Ich habe Folgendes an Terminen abzukündigen.
Wachet und betet. Wir wollen wachen und beten für den Frieden und gegen den Wahnsinn der Gewalt des Krieges in der Ukraine. Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ist für Stille und persönliches Andenken geöffnet, Montag und Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Anschließend laden wir zu gemeinsamer Andacht und Gebet ein. Montag und Donnerstag um 18 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Es gibt Andachten in der Passionszeit. Der Weg Jesu ist ein Weg der Kraft und Überwindung, weil er zum Kreuz führt. Gehen wir gemeinsam ein Stück des Weges. Wir laden Sie dazu herzlich ein, am Mittwoch, den 30. März, um 17 Uhr im Gemeindezentrum Hellerhof. Das Team der ökumenischen Kinderbibeltage lädt auch in diesem Jahr dazu ein, sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg zu machen. Besuche unsere Station und sammle dort spannende Dinge ein. Nähere Informationen finden Sie auf den ausliegenden Einladungsflyern. Am Sonntag, dem 3. April zwischen 14 und 17 Uhr findet das Ganze statt. Zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, dem 3. April, laden wir herzlich ein. Wir freuen uns auf unseren Bläserkreis, der in diesem Gottesdienst spielen wird. Zu den Kollekten ist Folgendes zu sagen. Die Diakoniekollekte ist wie immer zur Unterstützung bedürftiger Menschen im Bereich unserer Gemeinde bestimmt. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die evangelische Bildungsarbeit an Schulen und Universitäten. Auch die Schulen der EKIA stehen vor der Herausforderung, die Folgen der Corona-Pandemie im Blick auf Lerndefizite und emotionale Belastungen aufzufangen. Die Schülerschaft hat in der Zeit der Corona-Pandemie darunter gelitten, dass der Präsenzunterricht wochenlang ausgefallen ist. Hilfestellung auf digitalem Wege hat nicht alle erreicht. Die angespannte Familiensituation und fehlende soziale Kontakte waren eine enorme Belastung. Jetzt gilt es, dort die Folgen der Pandemie abzubildern. Evangelische Studierendengemeinden, kirchliche Heimat auf Zeit. Besonders die gemeinsame Chorarbeit hat eine spezielle Strahlkraft für die Gemeinschaft. In den neuen rheinischen Studierendengemeinden finden Studierende und junge Erwachsene eine kirchliche Heimat auf Zeit. Hier feiern sie Gottesdienste, erhalten Seelsorge und nehmen Angebote der kirchlichen Bildungsarbeit wahr. Projekte der Chorarbeit sind die Mitgestaltung von Semesteranfangs- und Schlussgottesdiensten, Konzertaufführungen und so weiter. Die Evangelische Kirche im Rheinland ruft zu Spenden für die Kriegsflüchtlinge auf, die Ukraine verlassen müssen, um Leib und Leben zu retten. Dazu stellen wir einen weiteren Korb auf. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, Ihre Spende überweisen. Die Kontohinweise finden Sie auf den Abkündigungszettel. Für die Kollekten des letzten Gottesdienstes wurden 171,40 € gegeben. Wir danken allen Geberinnen und Gebern herzlich. Ist noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben, was ich nicht erwähnt habe? Das ist nicht der Fall, dann fahren wir fort.
Wir wollen miteinander Fürbitte halten und wem möglich ist, bitte ich, sich zu erheben. Gott des Lebens, der du Leben schenkst und Leben bewahren willst. Wir danken dir, dass du angesichts der vielen Tode um uns herum, die von dir nicht gewollt sind, die auch noch nicht dran waren, sondern die gewaltsam kamen durch den Krieg. Guter Gott, lass uns als Menschen deines Namens und deiner Botschaft denen, die trauern, Trösterinnen und Tröster sein. Denen, die vor dem Tod im Kriegsgebiet flüchten, lass uns lebensspendende Gastgeberinnen und Gastgeber sein, die sie behüten, die sie nähren und ihnen Geborgenheit schenken und die sie in den Arm nehmen, armnehmend ein wenig die Angst um die in der Ukraine Verbliebenen vergessen lassen. Guter Gott, mach uns zu nährender und bergender Gemeinde. Guter Gott, wir sind nur Gast auf dieser Erde. Und unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und wann ein Leben sein Ende auf dieser Welt hat, ist in deine Kraft und in deine Hand gelegt. Aus dieser Gemeinde verstarben und ihrer gedenken wollen wir Angelika Ramczykowski. Sie wurde 61 Jahre alt. Christine Wlostek. Ging im Alter von 92 Jahren in den Frieden Gottes. Und Ingeborg Köpel wurde mit 91 Jahren in Gottes Ewigkeit gerufen. In einem Moment der Stille wollen wir ihrer gedenken. Leben wir, so leben wir in Gott, und sterben wir, so sterben wir in Gott. Ob wir leben oder sterben, wir sind in Gott. Und so bitten wir für die, die verstorben sind, dass sie Gottes Ewigkeit erfahren, so, wie sie geglaubt haben. Und für die, in deren Herzen es dunkel geworden ist, weil sie um sie trauern. Guter Gott, lass uns Lichter anzünden, indem wir, wenn sie uns begegnen und suchen, ihnen unsere Zeit schenken, unser Ohr und unsere Weggemeinschaft, damit sie über den Tod ihrer Liebsten hinaus auch wieder Hoffnung erfahren können. Guter Gott, uns geht es hier noch gut. Wir klagen über teures Benzin, über etwas teurer werdende Lebensmittel, aber wir fühlen uns noch ein wenig sicher. Lass uns über dieser Sicherheit nicht zu selbstsicher werden. Lass uns wachsam sein und beten für den Frieden, dass in der Ukraine, aber auch woanders in der Welt, es ist ja nicht nur Krieg in der Ukraine. Wir müssen uns auch über den Krieg im Jemen oder in Syrien empören. Auch dort sterben Menschen, die deine Geschöpfe sind. Guter Gott, lass uns als Christinnen und Christen, insbesondere auf die Politikerinnen und Politiker, die sich als Christinnen und Christen verstehen, Einfluss nehmen, dass sie alle Möglichkeiten und Techniken, die zu einer friedenstiftenden Verhandlungsführung führen, annehmen oder auch erst erlernen, dass sie Abstand nehmen von martialischen Worten wie Schlechter, denn sie werden damit keine Gesprächsbereitschaft erzielen. Lass uns nicht mit Worten Krieg führen, sondern mit Worten beten für den Frieden. Und nicht nur beten, sondern auch Vorschläge machen, wie wir ohne irgendein Unrecht zu relativieren, aber nicht eskalierend sprechen. Guter Gott, lass unsere Sprache Friedenssehnsucht verraten. Und alles, was unser Herz bewegt, an Kummer, aber auch an Hoffnung, an Freude, aber auch an Trostlosigkeit, legen wir in die Worte, die Jesus uns zu beten lehrte, wenn uns die Worte fehlen, wir uns sprachlos fühlen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir wollen, Sie haben ein Friedensliedblatt in Ihrem Abkündigungsheftchen, Blättchen. Da finden Sie ein Friedenslied in 4 Strophen von Udo Semper. Und gestern, vor 4 Wochen, im Wort zum Sonntag, sagte Anke Brumbaum, Pfarrerin im Kirchenkreis Moers, das, was wir Christen auf jeden Fall immer können, ist für den Frieden singen. Und wir wollen nun diese 4 Liedverse für den Frieden singen, nach der Melodie, der Mond ist aufgegangen. Thank you. Wir gehen nun auseinander, eine jede, ein jeder, in ihren Sonntag, seinen Sonntag und morgen in die beginnende Arbeitswoche, Alltagswoche. Für uns und die ganze Welt wollen wir um die Begleitung Gottes Segen bitten. Gott segne uns und behüte uns. Gott lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir lauschen jetzt gleich nochmal dem Flügel und Frau Bär, die heute freundlicherweise ihre Kirchenmusikerin vertreten hat und von Köln nach hier gekommen ist. Ich habe noch zu sagen, schönen Sonntag, gute Zeit. Und dass ich hier heute Gottesdienst mache, als ich hierher fuhr von Krefeld-Uerdingen, wo ich heute lebe, fiel mir so in den Sinn, Mensch Norbert, im Sommer diesen Jahres vor 50 Jahren bist du als Student der evangelischen Theologie und Religionspädagogik nach Garrad gekommen. Dann bin ich hier bis 1990 kleben geblieben, aber immer wieder auch mal gerne zurückgekommen, weil in meinem kirchlichen Leben ist Garrad die prägendste und wichtigste Zeit gewesen, an die ich immer wieder gerne zurückdenke. Mittlerweile bin ich Ruheständler, aber immer wieder gerne nochmal irgendwo vertretungsweise Gottesdienst feiernd mit der Gemeinde. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet.